Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Robert Sieber. Er hat jahrelange Erfahrung in der IT in den unterschiedlichsten Positionen gesammelt und heute gibt er als Berater sein Wissen an andere Unternehmen weiter. Er ist der Host vom IT-Management-Podcast und sich selbst bezeichnet er als Service-Nerd. Sein Kernthema und das Thema der heutigen Folge: Wie wird man zur kundenorientierten IT-Abteilung? Hallo und herzlich willkommen, Robert, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für das Intro, hallo Christoph und danke, dass ich hier sein darf.
Robert, ich weiß, du hast vorher gesagt, du redest nicht gern über dich, aber gib uns trotzdem nochmal so einen ganz kurzen Überblick, du darfst es gerne sehr, sehr kurz halten. Wie bist du eben genau zu diesem Thema gekommen und vielleicht am Ende dann nochmal, warum Service-Nerd?
Ich behaupte immer, ich habe in der IT schon fast alles gesehen, außer SAP. Das hat einfach mit meinem Werdegang zu tun. Ich habe angefangen in der Administration über den Third Level, bin ich ins Service-Management gestolpert, habe dann in einem Systemhaus gearbeitet, habe dort einen Geschäftsbereich geleitet, der Software in dem Umfeld hergestellt hat und bin dann über die Station als CIO für einen kleinen Konzern mit 800 Leuten und 20 Unternehmen in der Selbstständigkeit gelandet. Und das, was mich die ganzen Jahre immer verfolgt hat, ist dafür zu sorgen, dass entweder meine eigene IT, in der ich arbeite, oder die IT meiner Kunden das Beste herausholen kann für das jeweilige Unternehmen bzw. für deren Kunden. Service-Nerd deswegen, weil in meiner Welt ist ein Nerd jemand, der total tief in Dingen drin steckt, der für das Zeug lebt, der das liebt, was er tut. Und das, was ich liebe, das sind Services. Das ist Service-Management, Service-Orientierung und deswegen ist das Service-Nerd entstanden.
Perfekt, dann lassen wir gerne ServiceNet so stehen und wir tauchen jetzt gleich in deine Thematik ein, für die du brennst. Deswegen gib uns mal einen Überblick, bevor wir darüber sprechen, wie sollte die IT heutzutage aussehen, wie sollte sie intern strukturiert sein, wie sollte sie vorgehen. Lass uns mal zurückschauen in die alte Welt. Wie sah denn damals oder auch bei vielen Unternehmen heute noch, wie sah denn damals eben diese IT aus? Wie ist sie vorgegangen und was ist jetzt dann heutzutage anders?
IT, Information Technology, da stecken zwei Worte drin. Und wenn wir in die Vergangenheit oder auch teilweise noch in die Realität gucken, dann haben wir IT-Abteilungen, da geht es ganz viel um Technologie. Da habe ich Experten für Virtualisierung, für Storage, für dieses, für jenes. Also ich habe eine sehr starke technologische Ausrichtung, die sich dann auch in der Aufbauorganisation widerspiegelt. In großen IT-Organisationen habe ich dort das Windows-Team, dann habe ich das Linux-Team, dann habe ich ein Storage-Team, dann habe ich ein Datenbanken-Team. Alle mehr oder minder gegeneinander abgegrenzt. Passiert halt so. Die Menschen, die zusammenarbeiten, bilden ein System und das System grenzt sich gegenüber allen anderen ab. Sprich, wir haben Probleme zwischen diesen unterschiedlichen Teams. Schönes Beispiel aus, zwei, drei Jahre nach meinem Studium habe ich für einen großen deutschen Logistiker gearbeitet. Wir hatten einen Mailausfall. Ich bin zum Mail-Admin hin und habe gesagt, Carsten, E-Mail geht nicht. Mein Exchange läuft. Das ist cool, Carsten. Aber die Leute kriegen trotzdem keine Mails. Mein Exchange läuft. Jetzt bin ich nicht der Mensch, der dann lange diskutiert, sondern dann gehe ich lieber selber an die Konsole. Also zumindest damals, und habe geguckt, was ist. Und wir haben dann zusammen mit Kollegen rausgekriegt, ja, das Mail-Gateway, der Anti-Spam hat gesponnen. Carsten, Anti-Spam geht nicht. Meine Exchange funktioniert. Das heißt, wir haben eine sehr starke Technologie-Silo-Orientierung. Dann ist irgendwann mal um die Ecke, ich weiß es gar nicht mehr, wann das war, ITIL gekommen. IT Infrastructure Library. Das haben dann IT-Abteilungen genommen und haben gesagt, cool, da 5 Bücher, 12,5 Kilo oder was die da wiegen, steht alles drin, was wir machen müssen, damit wir besser werden. Man hat die Bücher genommen, hat gesagt, oh, jetzt müssen wir ein Service-Desk machen. Single Point of Contact. Keine anderen Kontakte mehr, sondern nur alles über den Service-Desk. Trägt natürlich super zur Kundenzufriedenheit bei. Also war jetzt Sarkasmus. Prozesse gebaut intern, die darauf ausgerichtet sind, dass IT ideal, gut, performant funktioniert. Bis zur Schnittstelle zum Rest des Unternehmens. Sind so typische Äußerungen, die ich dann höre. Ja, aber der Kunde muss uns doch sagen, was er will. Ja, und der Kunde soll doch endlich mal ordentlich beschreiben, was sein Problem ist in seinem Ticket. Der soll hier nicht anrufen, der soll ein Ticket aufmachen übers Portal. Also viele Dinge, die darauf abgezielt haben, das Funktionieren der IT in sich selbst zu optimieren. Das hat funktioniert eine ganze Zeit lang, weil wir es vielleicht nicht besser wussten oder weil wir es vielleicht nicht besser brauchten. Allerdings sind wir jetzt seit vielen Jahren ja in einer Situation, dass sich die Rahmenbedingungen für unsere Unternehmen verändern. Die Märkte werden schneller, die Kunden haben mehr Information als früher, sie sind nicht mehr so auf uns angewiesen, als Unternehmen, aber auch als IT. Es ist alles schneller geworden, mehr Veränderung und die Technikdurchdringung in den Unternehmen wird immer größer. Stichwort Digitization und Digitalization, also interne Digitalisierung und externe Digitalisierung. Was dazu führt, dass ich als IT natürlich anders aufgestellt sein darf. Und anders bedeutet einmal, ich muss meinen Fokus verändern, oder lass es mich besser formulieren, ich darf meinen Fokus verändern, und zwar den Fokus weg von der internen Optimierung hin zu meinen Kunden, also innerbetrieblich, und wahrscheinlich in ganz vielen Stellen auch die externen, die Endkunden zu orientieren. Und darauf darf ich meine Prozesse ausrichten, da darf ich meine Abläufe ausrichten, ich darf mein Angebot ausrichten. Und mein Angebot ist ja nicht, liebes Unternehmen, ich stelle dir eine virtuelle Maschine zur Verfügung oder ich stelle dir ein SAP zur Verfügung. Nee, das Angebot ans Unternehmen ist ja eigentlich, ich stelle dir alles zur Verfügung, was du brauchst, damit du beispielsweise eine Lohnabrechnung durchführen kannst. Und dazu gehört, ja, in vielen Unternehmen ein SAP, aber dazu gehört noch das Employee Self-Service Portal, dazu gehört das Lohnprogramm, es gehört die Schnittstelle in die FIBU dazu, es gehört die Schnittstelle zu Elster, also das ist in Deutschland die Steuer, zur SV-Meldung, also Sozialversicherung, es gehört irgendwas dazu, wie der Lohnzettel zu den Mitarbeitern kommt, es gehört dazu, wie Abwesenheit erfasst wird. Und all das packe ich heute in einen Service, den ich anbiete. Auch wenn dahinter vielleicht heute immer noch unterschiedliche Abteilungen sind. Aber was ich verkaufe, was meine Verantwortung ist, das Zusammenspiel, dass das durchgängig funktioniert. Ja, nee, also bei uns im SAP ist alles in Ordnung. Da müssen Sie mal bei den Kollegen in Portale nachfragen, warum das nicht geht. Das wollen wir nicht.
Das heißt, vielleicht so ganz kurz nochmal die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Du hast gesagt, die Silos, die damals einfach entstanden sind, die müssen heutzutage aufgebrochen werden. Hoffentlich sind sie im besten Fall natürlich schon aufgebrochen worden. Und auf der anderen Seite ist genau dieser Schritt natürlich notwendig, dass intern die Kommunikation viel besser stattfinden kann, viel schneller stattfinden kann. Warum? Weil im Prinzip dieser Druck von außen, sei es jetzt die Kundenanforderungen, war noch nie so hoch wie heutzutage. Natürlich hängt das auch wieder damit zusammen, dass gewisse Unternehmen wie, ich nenne jetzt einfach mal eines, zum Beispiel Amazon, den Standard extrem weit nach oben legt, was man als Kunde erwarten kann. Und diese Erwartungen haben natürlich dann Kunden überall. Auf der anderen Seite sind diese Kunden auch natürlich intern wieder die Mitarbeiter, die auch diese Erwartungen an das Unternehmen haben, sprich, ich möchte mit Tools arbeiten, die einfach effizient sind und die meinen Arbeitsalltag erleichtern. Und auf der anderen Seite, dadurch entsteht natürlich extrem großer Druck auf die IT. Ich glaube, der Backlog an Aufgaben, die umgesetzt werden sollten, war noch nie so groß. Und deswegen ist es natürlich auch notwendig, dass sich die IT da intern anders organisiert, um genau diesen Backlog so schnell wie möglich auch abarbeiten zu können.
Ja, das trifft es sehr gut. Und du hast an der Stelle ja schon wieder viele andere Punkte mit angesprochen, die einfach daraus folgen. Ich möchte noch auf einen Punkt bringen. Der Sinn und Zweck einer IT ist es, dass die Mitarbeiter im Unternehmen so gut die beste Arbeit für die Kunden des Unternehmens leisten können. Das ist unsere Aufgabe. Und dazu darf sich das eine oder andere verändern.
Und knüpfen wir da am besten gleich an. Du hast jetzt eben gerade alles in einen Satz beschrieben. Lass uns da mal die konkreten Ziele herunterbrechen. Welche Ziele sollte man jetzt als IT-Organisation verfolgen?
Aus meiner Sicht das wichtigste Ziel ist, die Betriebsaufwände massiv reduzieren. Wenn du heute in IT-Budgets reinguckst, dann findest du teilweise immer noch 80% Betriebskosten. Seien es die unvermeidbaren Lizenzen, Subscriptions, Supportverträge, ja, aber es ist vor allem auch der Aufwand, der in Personal, intern oder extern da reingeht. Das massiv runterzudrücken, ist eine der wichtigsten Aufgaben, weil dann bekomme ich Ressourcen, egal ob finanziell oder menschlich, frei für diese Arbeitslast, für diese Anforderungslast, die du beschrieben hast. Und das ist wieder das Schöne, wenn ich einen Sinn in meiner Arbeit habe, wenn ich genau weiß, warum ich das mache, damit die Lohnabrechnung funktioniert. Wenn ich diesen Service habe, kann ich mir angucken, was sind da für Standardvorgänge drin, was fragen die Nutzer an. Im Service Management nennen wir das Service Request. Und dann kann ich gucken, wie kann ich denn das automatisieren? Wie kann ich beispielsweise eine Anlage eines Portalnutzers fürs Employee Self-Service Portal, wie kann ich das automatisieren? Weil das muss doch kein Mensch mehr machen. In meiner Sprachwelt, ohne jemanden zu nahe zu treten, der das gerne macht, das ist Monkey-Arbeit. Da könnte ich theoretisch einen dressierten Affen hinsetzen, der das machen kann. Aber anstatt einen Affen zu nehmen, weil ist ja nicht ethisch, nehme ich lieber Automatisierung. Und so habe ich ganz, 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 ganz viele Beispiele in der IT, in der ich mit Automatisierung arbeiten kann. Ich kann es sogar so weit treiben, Stichwort Infrastructure as a Code. Weil durch die Nutzung von Plattformen wie VMware, Azure, AWS oder Google kann ich eigentlich ganz viele Dinge in Code regulieren und damit kann ich sie wieder automatisieren. Und noch viel besser, ich kann sie vorher auch testen. Also das ist das aus meiner Sicht das wichtigste Ziel, automatisieren, um den Betriebsaufwand runterzubekommen. Ähnlich wichtig, vielleicht sogar wichtiger, von daher Wertung ist vielleicht nicht ganz so sinnvoll, Kundenorientierung etablieren. Für wen machen wir das? Für den Kunden, also unser Unternehmen und vielleicht bis zum gewissen Teil auch für den Endkunden. Den in den Mittelpunkt zu stellen und zu gucken, was braucht ihr? Ich mache dir ein Beispiel. Zweite, dritte Woche als CIO in dem Konzern kommt der Leiter Controlling zu mir. Herr Sieber, wir brauchen eine Software fürs Controlling. Und übrigens in meiner alten Firma hatte ich Lucanet. Ich sage, coole Sache. Ich bin neu hier. Ich würde gern verstehen, wie bei euch Controlling funktioniert. Es ging da ganz konkret ums Projektcontrolling. Wir haben einen Termin gemacht, 1,5 Stunden. Ich hatte ihn gebeten, noch Menschen mitzubringen, die genau wissen, wie es geht. Und dann haben wir uns darüber unterhalten, wie macht ihr das? Ich habe nebenbei den Prozess aufgemalt. Ich habe nebenbei die IT-Systeme, Schnittstellen und sowas alles aufgemalt als Dokumentation. Und am Ende war allen klar, das Problem ist nicht die Software, die die Zahlen schick macht. Das Problem ist der Weg, wie die Zahlen entstehen. Weil wir uns überhaupt nicht sicher sein können, dass die Zahlen korrekt sind, weil wir haben 7 Medienbrüche. Excel, Navision, Navision, Excel, Excel, Navision. Und wir haben dann entschieden, nee, eine Lösung, um Zahlen schön zu machen, besorgen wir nicht. Wir beseitigen erstmal die Medienbrüche. Ergebnis? 10 Manntage im Controlling jeden Monat gespart, weil die Leute einfach nicht mehr die Übertragung machen müssen. Und dann haben wir halt noch eine BI-Lösung erworben, um das schön zu machen. Und das meine ich mit Kundenorientierung. Reinzugehen, sich in den Prozessen auszukennen, das Unternehmen auch beraten zu können, auch selber Ideen zu entwickeln und dann die Dinge in kurzen Iterationen mit Mehrwert umzusetzen. Klar hätte ich sagen können, oh je, na, also jetzt machen wir hier ein Riesenprojekt draus, wir machen das, die Medienbrüche beseitigen, dann noch die BI-Lösung und erst dann wird es released. Nee, wir haben das immer Schritt für Schritt released. Wenn die ersten Medienbrüche weg waren, konnten die Leute ja schon von profitieren. So, das ist Kundenorientierung. Mhm. Und damit einhergehen dann halt eine ganze Reihe von, ja, ich sag's jetzt mal Sekundärzielen. Wir dürfen wendiger werden, also wir müssen uns schneller anpassen können, um auf Veränderungen zu reagieren. Da wird halt mal eine Firma gekauft. Naja gut, da müssen wir halt gucken, wie kriegen wir die integriert. Da gibt es vielleicht irgendwo neue Anforderungen an Tools, die wir heute so nicht umsetzen können. Da müssen wir durchaus mal in der Lage sein, relativ schnell Anforderungen zu erheben, um dann die richtige Lösung zu finden, diese zu testen und dann Schritt für Schritt wieder auszurollen. Damit das funktioniert, sollten wir auch darüber reden, wie so eine IT-Abteilung arbeitet und wie so eine IT-Organisation strukturiert ist. Weil eingangs habe ich ja gesagt, wir haben Silos.
Genau.
Ganz wichtig, Silos werden wir nie vermeiden können. Es ist immer nur die Frage, wie bauen wir diese Silos? Bauen wir die Silos nach Technologien? Bauen wir die Silos nach Kunden? Bauen wir die Silos nach Services? Weil Ziel sollte aus meiner Sicht sein, dass wir in Teams Menschen zusammen haben, die an einem Ziel arbeiten. Also beispielsweise habe ich ein Team für kaufmännische Prozesse. Dort sind alle Menschen drin, die sich mit SAP beschäftigen, die sich mit Controlling beschäftigen, mit BI, um diesem Kundenkreis die richtigen Lösungen zu bieten. Und die machen dann alles vom Anforderungsmanagement über das Service Design, über die Realisierung und über den Betrieb und den Support, um die Verschwendung so gering wie möglich zu halten. Und das Ganze natürlich idealerweise in einer selbstorganisierten Form und mit der entsprechenden Selbstverantwortung. Auch das ist neu in einer IT-Organisation. Verantwortung hat nicht nur die Führungskraft, sondern Verantwortung haben vor allem, ich nenne sie Service Owner, weil jeder Service braucht einen Verantwortlichen. In der einen oder anderen Organisation heißt es halt ein Product Owner. Ist völlig okay. Ob man das nun Produkt oder Service nennt, sei dahingestellt. Aber genau diese Verantwortung an die richtige Stelle zu bringen, wo die Menschen das Wissen haben und dann über die Rolle auch die Rechte haben, Entscheidungen zu treffen und der Verantwortung auch gerecht zu werden. Das sind die Ziele, die ich sehe.
Und tauchen wir da vielleicht gleich beim Thema Organisation ein. Du hast gesagt eben, die Silos kann man nicht vermeiden. Wichtig ist, dass im Prinzip die Verantwortungsbereiche richtig verteilt sind. Schauen wir uns da mal ein konkretes Projekt an als Beispiel. Ich sage jetzt einfach digitaler Rechnungseingang. Wie müsste denn da ein Projekt aufgebaut sein in der IT, dass man so schnell wie möglich genau dieses Projekt abgearbeitet bekommt?
Ich brauche Domänenwissen. Also ich brauche Wissen, wie funktioniert Rechnungsprüfung, wie funktioniert der komplette Rechnungseingangsprozess. Das heißt, ich brauche Menschen aus der Fachabteilung. Ich brauche jemanden, der Fähigkeiten aus der Business-Analyse hat, Fähigkeiten aus dem Requirements Engineering, Fähigkeiten im Bereich Business Process Management, um die Brücke zu bauen zwischen der Fachlichkeit und der IT, um das Ganze zu übersetzen. In dem Moment habe ich dann auch schon quasi meine Anforderungsaufnahme erledigt. Ich weiß, welcher Prozess digitalisiert werden soll. Ich weiß, wie die Rahmenparameter sind, was wichtig ist. Und dann brauche ich die Experten, die sich, wenn schon vorhanden, mit dem DMS oder Workflow-System, je nachdem, was da zum Einsatz kommt, auskennen. Und gegebenenfalls brauche ich dann noch aus Legal jemanden, wenn es rechtliche Fragen gibt, oder aus der Finanzabteilung oder vom Steuerberater, wenn es da steuerliche Dinge gibt, um genau sowohl das technische als auch das fachliche Wissen abzudecken. Und das zusammengepackt in einem Projektteam mit dem Ziel, schnell zu einem Prototypen zu kommen, wo man Erfahrung sammeln kann, wo man gucken kann, wie funktioniert das Ganze und es dann sicher ausrollen zu können.
Vielleicht, da muss ich ganz kurz reingrätschen. Du hast gesagt, sicher zu einem Prototypen zu kommen, dass wir das ein bisschen genauer definieren. Wie könnte denn oder was ist aus deiner Ansicht ein passender Prototyp zum Beispiel für dieses potenzielle Projekt?
Naja, bei Rechnungseingang ist es jetzt, glaube ich, so, dass das schon so Commodity ist, dass die DMS-Hersteller ihre fertigen Workflows da mitbringen. Und da brauche ich eigentlich gar keinen Prototypen mehr. Da muss ich einfach gucken, was ist das, was gecustomized werden muss für meine Organisation. Und dann kann man das loslassen. Wenn es jetzt andere Dinge sind, die nicht Commodity sind. Ich mache dir ein Beispiel aus meinem MSP-Support-Geschäft. Wir achten dort von Anfang an drauf, dass ganz viele Dinge teil- oder vollautomatisiert sind. Es ist heute beispielsweise, es ist inzwischen so, dass wenn im CRM ein Deal, also ein Vorgang, ein Kundenauftrag in einen gewissen Status wechselt, dann wird der Vertrag automatisch erzeugt. Der Vertrag wird automatisch für die digitale Signatur an den Kunden geschickt. Der Kunde und seine Rahmenparameter werden im ERP-System angelegt. Die Daten werden im Ticketsystem angelegt, beziehungsweise es wird eine Instanz von dem Ticketsystem deployed. Und wenn wir sie zu dem Zeitpunkt schon haben, werden die ganzen Kontakte auch in die Telefonanlage eingepflegt und die Telefonanlage wird provisioniert. Prototyp bedeutet, im ersten Schritt bin ich hingegangen und habe diesen Prozess Vertragserzeugen, Vertragsaussenden automatisiert. Geguckt, bei einer kleinen Zahl von Kunden, bei einer gewissen Auswahl von Kunden, funktioniert das, wie läuft das, wo gibt es Probleme? Was haben wir gelernt? Stammdatenpflege. Ich weiß, das ist eine verdammt alte Erkenntnis, aber man muss es wahrscheinlich selber lernen. Das heißt, die ersten 10 Verträge, die da rausgefallen sind, waren, nun ja, unvollständig teilweise. Ergo haben wir uns vorne angeguckt, wie können wir durch Prüfungen, durch Automatismen wieder die Stammdatenqualität verbessern. Wieder getestet, gesehen, okay, passt, den Teil produktiv gesetzt und dann am nächsten Teil gearbeitet. Und auch da wieder auf einen kleinen Teil geguckt, wie funktioniert es, was haben wir gelernt und dann produktiv setzen. Und was auch wichtig ist, wenn es produktiv ist, im Service Management nennen wir das Continual Service Improvement. Wir können auch Deming Cycle oder Plan, Do, Check, Act dazu sagen. Gucken, was lernen wir unterwegs und das wieder ins nächste Release einfließen lassen.
Mhm. Das heißt MVP und dann einfach den ersten kleinen Prototypen umsetzen, da schauen, okay, genau. Wie ist das Ergebnis? Müssen wir da schon was verbessern oder passt das so? Können wir dann die weiteren Komponenten einfach anknüpfen an den Prototypen, bis man am Ende den kompletten Prozess wirklich entweder komplett automatisiert hat oder das Ziel, was man sich am Anfang gesteckt hat, dass das erreicht worden ist.
Richtig.
Schauen wir jetzt nochmal zurück auf die Veränderung, sprich altes Betriebsmodell, der IT, neues. Jetzt hören dann natürlich viele aus der IT zu und denken sich, diese Umstellung, die ist extrem, extrem herausfordernd. Nimm uns da mal mit rein in deine Erfahrung. Welche Herausforderungen gibt es denn da konkret?
Ich lächle jetzt deswegen, weil eine der größten Herausforderungen nenne ich liebevoll die mittlere Lehmschicht. Ich entschuldige mich schon bei jeder mittleren Führungskraft aus IT-Abteilung. Allerdings zeigt die Erfahrung, dass wir dort ganz häufig Veränderungsbeharrlichkeit sehen. Weil heute sieht es ja so aus, ich als Führungskraft habe die Macht. Ich bin für alles verantwortlich, ich habe das Budget, ich kann es entscheiden. Und viele Unternehmen leiden darunter, dass die Führungskräfte dann auch das Bottleneck sind, weil dort muss alles durch, was ein Indiz dafür ist, dass wir was verändern dürfen. Allerdings tun die sich halt mit ihrem Rollenwechsel ziemlich schwer. Das heißt, eine der größten Herausforderungen ist, wenn der CIO entschieden hat, wir wollen das verändern, dass das konsequent bei der mittleren Leitungsebene eingefordert wird. Dass Verantwortung abgegeben wird an die dann zu definierenden Service Owner. Dass sie die Teams eher im Sinne eines Servant Leaderships unterstützen, anstatt über Command and Control zu entscheiden, wer macht wann was. Ich bin immer wieder noch erschrocken, wenn ich in manche Unternehmen komme, dass es tatsächlich noch Command and Control gibt, wo täglich festgelegt wird, wer macht was heute. Und wo auch dann die Mitarbeiter, weil sie so sozialisiert sind, bei allem Fragen gehen. Linksrum oder rechtsrum? Und das hat nichts mit Wendigkeit und Schnelligkeit in dem Moment zu tun. So. Also das ist eine der großen Herausforderungen. Die zweite große Herausforderung ist, dass wir häufig auf den Punkt treffen, ja, wenn wir nicht alles machen, dann hat es ja gar keinen Sinn. Auch dort ein iteratives Vorgehen zu etablieren. Zu sagen, ich fange andersrum an. Ein wichtiges Instrument so einer serviceorientierten IT ist der Servicekatalog. Weil dort steht ganz viel drin, ganz viele Informationen und es ist letztlich auch der Ausgangspunkt für Automatisierung hinten raus beispielsweise, für Self-Services, für Dokumentation, für Wissensmanagement, aber auch für Informationssicherheit, Datenschutz und Risikomanagement. Und dort diesen Servicekatalog auch wieder Schritt für Schritt aufzubauen, zu sagen, jetzt am Anfang nehmen wir uns die 10 wichtigsten Services erstmal vor. Dieses Denken reinzubringen, zu sagen, es ist völlig in Ordnung, wenn das erstmal nur die 10 Services sind. Weil wir gewinnen mit jedem Service. Wenn ihr euch jetzt, oder wenn du dir und die Hörer jetzt mal vorstellen, wir nehmen einen Service, nehmen wir E-Mail, hat wahrscheinlich jedes Unternehmen. Und wenn wir das jetzt konsequent umsetzen, sagen, wir definieren, was der Service leistet, damit A, der Kunde eine entsprechende Erwartungshaltung hat, B, wir in der IT wissen, was wir leisten müssen. Wenn wir dann die Service-Requests nehmen und die Service-Requests automatisieren, also Postfach erweitern, Postfach anlegen, Verteilergruppe erstellen, Mitglied Verteilergruppe ändern. Ich könnte jetzt noch 20 andere nennen, aber wenn wir das konsequent durchsetzen, dann können wir uns ausrechnen, wie viele Menschen habe ich danach frei, um was anderes zu machen, also Projekte umzusetzen, neue Werte zu schaffen. Und wenn man das auf diese 10 wichtigsten Services hochinterpoliert, ist da schon ganz viel Aufwandsreduktion drin. Und deswegen Schritt für Schritt vorgehen. Das reinzubekommen ist ein Hindernis. Ja, das sind die wichtigsten Hindernisse, die ich sehe.
Und ich habe vorher auch einen Artikel von dir gelesen und dort steht geschrieben, Denken in Value Streams ist eine Grundlage für die IT der Zukunft. Springen wir als nächstes in dieses Thema mal ein bisschen tiefer ein. Bevor wir da reinspringen, müssen wir mal den Begriff gemeinsam eben nochmal besprechen. Erzähl mal ganz kurz, was ist genau ein Value Stream?
Bevor ich dir eine Definition dazu sage, möchte ich es an einem Beispiel deutlich machen. Den Value Stream, den alle Unternehmen haben, ist das Onboarding neuer Mitarbeiter oder das Einstellen neuer Mitarbeiter. Dort sind unterschiedlichste Abteilungen beteiligt. Das geht bei HR los. Dann hat IT was zu tun, Facility hat was zu tun, der Vorparkverwaltung, je nachdem, was ich im Unternehmen habe. Und da drin verbergen sich dann natürlich jede Menge Prozesse. Prozess, Input, Put, Put, Output, sprich Nutzer anlegen. Podcast anlegen, Postfach anlegen, Büro einrichten, Rechner beschaffen. Alles einzelne Tätigkeiten, die häufig schief gehen. Weil, was? Nächste Woche kommt ein neuer Mitarbeiter, warum haben wir das nicht eher erfahren? Wir haben doch mal gesagt, 30 Tage vorher müssen wir das wissen. Warum kommt es dazu? Weil dieser, und da sind wir jetzt auf Value-Stream-Ebene, weil dieser Value-Stream nicht durchgängig betrachtet wird. Von, es ist ein neuer Mitarbeiter eingestellt, bis er ist arbeitsfähig. Und dieser Value-Stream umfasst alle Prozesse, die stattfinden, um diesen Mitarbeiter am ersten Tag im Unternehmen arbeitsfähig zu haben. Daraus kann ich den Definitionssatz machen, der da lautet, ein Value Stream umfasst alle Prozesse, die stattfinden, um einem Kunden einen Mehrwert zu bieten. Von der ersten Anfrage, neuer Mitarbeiter ist da, bis hin zur Realisierung des Wertes, Mitarbeiter ist arbeitsfähig am ersten Tag. Das ist ein Value Stream.
Perfekt. Und legen wir da gleich die Brücke rüber wieder zur IT genau. Das heißt, welche Value Streams gibt es jetzt genau in der IT?
Es gibt grundlegend 3 große Value Streams. Allerdings möchte ich, bevor ich es dann am Ende vergesse, an der Stelle darauf hinweisen, dass sich hinter verschiedenen Service Requests auch wieder Value Streams verbergen können. Also wenn ich jetzt isoliert betrachte, neuen Nutzer anlegen oder neuer Mitarbeiter, dann wird das nicht zum Erfolg führen. Das heißt, ich darf das Ende zu Ende betrachten, was ich gerade gesagt habe, von neuer Mitarbeiter kommt bis arbeitsfähig. So. Und da haben wir einige Sachen an der Stelle, wo uns eine Value Stream Betrachtung hilft. Grundsätzlich sehe ich 3 große wertschaffende Value Streams. Den einen habe ich Service Design genannt. Der geht los. Ich habe hier einen Kunden, der möchte etwas. Jetzt nicht einen neuen Nutzer, sondern der kommt um die Ecke und sagt, bleib mal bei dem Beispiel Rechnungseingangs. Ich will hier elektronische Rechnungseingang. Wir wollen kein Papier mehr. Dazu gehört ein Teil, wir nennen das als Relationship Management, also Kundenbeziehungspflege, Account Management, Kundenbetreuung, wie auch immer. Und es gehört ein Teil Demand Management, Bedarfsmanagement dazu. Weil auch das ist ein Teil, der findet heute in der IT kaum statt. Wir sind immer wieder überrascht davon, was jetzt für Anforderungen um die Ecke kommen. Mit einem funktionierenden Demand Management und regelmäßigen Gesprächen weiß ich über vieles schon eher Bescheid. Wenn wir uns jetzt sowohl der Kunde als auch die IT dafür entscheiden, einen Service für diesen Rechnungseingang zu bauen oder einen anzupassen, gehen wir ins Requirements Engineering, also in die Anforderungsanalyse, definieren diesen Service, gucken uns an, wie soll er aussehen, was sind die Anforderungen, bauen wir ihn selber, lassen wir ihn bauen, also sourcen wir das Ganze oder produzieren wir es und wir testen es. Und wenn wir alle sagen, jipp, Haken dran, dann haben wir die Transition, geht es in den Betrieb über. Damit ist dieser Service Design Value Stream abgeschlossen, weil ich habe hier vorne den Kunden, der braucht einen Rechnungseingangsworkflow. Hier habe ich den Rechnungseingangsworkflow, den der Kunde nutzen kann. Ich habe Mehrwert geschaffen. Damit er ihn tatsächlich dann, damit die einzelnen Mitarbeiter ihn nutzen kann, habe ich den zweiten Value Stream, das ist Service Fulfillment. Weil dieser Service ist dann im Service-Katalog, es gibt einen Service-Request, den zu bestellen und dann kann ich als Mitarbeiter hingehen und sagen, ich brauche den. Beziehungsweise in so einem Fall würde man das nicht bestellen lassen, in so einem Fall würde man gucken, wer sind die Bearbeiter, wer sind die, die das freigeben müssen und würde denen logischerweise den Service direkt in der Transition geben. Aber vielleicht kommt mal irgendwann jemand später. Daran schließt sich ein Order Processing an, also eine Bestellprozedur. Welche Informationen brauche ich denn alle von dem Nutzer? Was passiert denn dann hinten raus mit den Informationen? Wie kriegt denn der sein Passwort? Wie kriegt denn der seine Anleitung? Wie kriegt denn der seine Einweisung? Wie zeichne ich das Ganze auf, dass der den Service hat? Weil das brauche ich dann in einem Value Stream später wieder. Dazu gehört dann natürlich auch, ich habe es Orchestration and Delivery genannt, also die ganze Serviceabbringung muss orchestriert werden. Ich muss meine Provider steuern, egal ob sie intern oder extern sind. Ich muss dafür sorgen, dass das Zeug läuft. Dazu muss ich es natürlich auch überwachen, Reports erstellen und, wenn wir soweit in der Organisation sind, das Ganze auch verrechnen. Mhm. Das ist der zweite Value Stream. Das heißt, jemand bestellt es und jemand hat dann am Ende einen funktionierenden Instanz dieses Service und kann es nutzen. Und dann haben wir leider Gottes noch den dritten, den nennen wir Service Support, weil was wir in der IT garantieren können, ist das, was schief geht. Logisch, wird, irgendwann. Klar. Ergo, ich habe ein Event, daraus wird ein Incident, vielleicht wird ein Problem draus und vielleicht entwickelt sich ein Change draus. Das sind so die typischen 2 bis 4 Prozesse, die die meisten ITs heute irgendwie etabliert haben. Aber man merkt schon, sie sind halt nur ein Teil davon. Aber sie sind wichtig für die Kundenzufriedenheit. Insbesondere dann dieser Teil Problem Management. Über diese drei Value Streams erzeuge ich einen Wert für mein Unternehmen. Damit das funktioniert, brauche ich aber noch ein paar unterstützende Value Streams. Service Portfolio Management, ich brauche Financial and Resource Management, ich muss mich um die ganzen Assets und die Configuration Items kümmern, also das, was wir landläufig als Configuration Management Database bezeichnen, wo alles drin ist, alle Beziehungen drin sind, damit wir dann auch viel besser automatisieren können. Und dazu gehört natürlich auch Informationssicherheit und Datenschutz und logischerweise Governance, Risk and Compliance. Das ist ein Modell, mit dem kann ich eine IT betreiben. Mit dem kann ich als quasi Geländer nehmen, um mich an dieser Transformation lang zu angeln.
Und handeln wir uns da gleich noch ein bisschen weiter. Du hast jetzt gerade gesagt, das ist ein Modell, mit dem kann ich eine IT betreiben. Gehen wir da eine Stufe tiefer. Heißt, wie könnte da jetzt der konkrete erste Schritt aussehen, wenn ich jetzt die letzten paar Minuten gehört habe? Ich habe schon ein paar Ideen im Kopf, aber wie könnte ich da jetzt den ersten Schritt machen, genau in diese Richtung?
Der allererste Schritt ist die Entscheidung, diesen Weg gehen zu wollen. Zu sagen, wir wollen die beste IT für unser Unternehmen sein. Wir wollen kundenorientiert sein. Wir stellen den Kunden in den Mittelpunkt unseres Handelns. Und wir wollen das Ganze mit entsprechender Wendigkeit und Anpassungsfähigkeit gestalten. Also ich brauche ein starkes Ziel. Das ist wichtig, weil an dem muss ich ja immer wieder mich ausrichten und gucken. Dann ist aus meiner Sicht der nächste sinnvolle Schritt zu schauen, was haben wir denn im Angebot? Worum geht es denn überhaupt? Was sind meine Services? Diese zu beginnen zu schneiden, zu definieren, zu beschreiben. Und spätestens, wenn ich damit anfange, kommt ganz automatisch die Frage im Kopf, ja, was machen wir denn, wenn es Änderungen gibt? Was machen wir denn, wenn neue Anforderungen kommen? Und dann habe ich sofort den Einstieg in den Value Stream Service Design und kann mir angucken, wie können wir das bei uns im Unternehmen konkret umsetzen? Wie sieht das bei uns konkret aus? Und an der Stelle, wenn ich dann hinkomme und sage, wie läuft denn dann die Bestellung, wie läuft die Auslieferung, dann bin ich ganz automatisch in dem Value Stream Service Fulfillment drin und kann darüber das Ganze ausdeklinieren in der Tiefe, wie ich es tatsächlich bei mir brauche. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Die Dosis macht's Gift. Ich kann ja jeden Prozess bis auf Arbeitsschrittebene definieren. Muss nicht sein. Häufig reichen gute, einfache Prozesse mit den entsprechenden Regeln. Und das heißt, wir gehen dann die einzelnen Value Streams miteinander durch. Wir definieren aus, was wir brauchen und wir entwickeln natürlich auch Verantwortlichkeiten. Wir brauchen eine Verantwortung für jeden Service, den Service Owner. Wir brauchen natürlich auch Menschen, die sich um das Service Portfolio kümmern, die den Überblick haben. Wir brauchen jemanden, mindestens einen, der sich um den Kunden kümmert. Das heißt, es werden auch neue Rollen entwickelt. Sie werden entsprechend definiert und idealerweise gucken wir dann, wer bewirbt sich auf die Rollen. Auch wieder Stichwort Selbstverantwortung und Selbstorganisation. Wo habe ich Menschen, die Spaß an diesem Job haben? Mhm. Ja. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, der relativ am Anfang dazugehört. Die Menschen darüber informieren, warum machen wir das? Was bedeutet Serviceorientierung? Sie ist idealerweise am eigenen Leib spüren zu lassen. Also jetzt nicht böse gemeint, sondern im Sinne von Selbsterkenntnis. Und die Menschen, die daran mitarbeiten wollen, von Anfang an einzubeziehen. Und je nachdem, wie stark hinten raus tatsächlich die Veränderung ist, ob ich von einer Eigenproduktion eher in Richtung Sourcing wechsle, ist natürlich auch wichtig, aktive Personalpolitik zu betreiben. Mit Menschen zu reden, zu sagen, ist das was für dich, ist das nichts für dich? ist völlig okay, wenn das nichts für dich ist. Allerdings ist dann vielleicht, müssen wir uns dann an der Stelle vielleicht trennen, weil wir haben für dich keinen Job mehr. Auch das muss man von vornherein klar im Auge haben. Da wird es Veränderungen geben, weil ich brauche andere Skills. Und so das Ganze wieder Schritt für Schritt gucken, wo sind die größten Baustellen heute, wo können wir im ersten Schritt den größten Nutzen fürs Unternehmen schaffen. Weil im Betrieb sind wir ja in der Regel relativ gut, also ziemlich gut. In der Feuerwehr sind wir meistens total super. Aber vorne, wenn es um Service Design geht, wenn es darum geht, eine ordentliche Pipeline aufzubauen und das wieder Schritt für Schritt abzuarbeiten, da hapert es sehr häufig. Und es hapert häufig daran, dass ich auch nicht das Gespräch suche. Geschäftsleitung auf der einen Seite, IT auf der anderen. Liebes Unternehmen, was möchtest du denn für eine IT haben? Welchen Wert sollen wir denn für dich liefern? Damals als CRO, diese Diskussion habe ich im Vorfeld mit meinem damaligen, noch zukünftigen Vorstand geführt. Und für ihn war es beispielsweise wichtig, dass wir den Service Desk intern betreiben, dass wir das selber machen, dass wir vor Ort Leute haben, die zu den Menschen gehen. Das hätte ich, wenn ich das Gespräch nicht geführt hätte, ich hätte das anders gemacht. Das wäre eine der ersten Dinge gewesen, die ich outgesourced hätte. Aber dann wäre ich am Bedarf vorbei gewesen. Und deswegen ist es wichtig, dass ich mir das auch mit in diesem Zusammenhang angucke.
Das war wieder eine Folge von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst, und wenn du das ein oder andere Learning aus dieser Folge mitnehmen konntest, dann geh unbedingt sicher, dass du auch diesem Podcast folgst. Egal ob auf Apple, Spotify oder Google, so gehst du sicher, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.